Ich bete. Jesus, hab Dank für dein Wort und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass es von dir kommt, weil du es uns zugesagt hast. Und wir bitten dich jetzt ganz konkret für diese Zeit und ich bitte dich darum, dass du meine Worte verwendest und dass du lebendige Worte daraus machst, die von dir kommen und die uns ins Herz sprechen. Amen. Wir sind kurz vor Himmelfahrt. Volker hat vorhin daran erinnert. Am Donnerstag, 10.30 Uhr in Kassel, feiern wir Himmelfahrt. Und wenn wir uns mal kurz in die Jünger von Jesus hineinversetzen, dann ist das der Zeitpunkt, sie wissen ja noch nichts von Himmelfahrt, aber dann ist das der Zeitpunkt, wo sie dann bald alleine waren. Ja, Jesus ist weg, also Jesus ist jetzt schon nur noch als Auferstandener unter ihnen. Also sie merken schon, Jesus leiblich, so wie sie ihn vorher kannten, ist er nicht mehr so einfach da und greifbar, ist nicht mehr die ganze Zeit da. Er erscheint ihnen immer noch und sagt ihnen wichtige Dinge, aber naja. Und ab Himmelfahrt ist er dann, fährt er auf in den Himmel und er selber ist nicht mehr da, nicht mehr greifbar. Und wir, bei den Jüngern steht das noch bevor und wir haben schon immer so gelebt. Jesus war für uns, denke niemand unter uns kann was anderes behaupten, für uns war Jesus noch nie so greifbar, physisch greifbar. Und vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, dass wir uns mit dem beschäftigen, was den Jüngern geholfen hat, weiterzugehen, eigenständig unterwegs zu sein, eigenständig als Jünger von Jesus zu leben. Denn wir leben ja in der Diskrepanz, also in der Schwierigkeit, in der, wie übersetzt man Diskrepanz? Egal, ihr wisst schon, was ich meine. In diesem Widerspiel von, auf der einen Seite, Gott ist keine Theorie, Gott ist lebendig, Gott ist da. Auf der einen Seite, Gott ist keine Wissenschaft. Auf der anderen Seite, alles, was wir von Gott sagen, ist erstmal theoretisch. Und wir reden oft über Gott und das ist erstmal nur theoretisch. Ich kann euch jetzt hier nichts geben, wo ihr sagt, oh, haptisch, können wir anfassen, schön. Und ja, wie lösen wir das auf? Auf der einen Seite reden wir von Gott, auf der anderen Seite ist Gott aber auch real und wir leben mit Gott. Der Predigttext für heute, der gibt uns da einen Hinweis. Und zwar ist es so, die Jünger sind mit Jesus unterwegs, so kennen wir das, und sie beobachten ihn, was er so macht. Sie beobachten ihn, wie er Menschen heilt und wie er Dämonen austreibt. Sie beobachten Jesus, wie er selbstsicher ist, sogar im Sturm. Ja, wenn die ausgebildeten Fischer denken, sie gehen mit dem Boot bald unter, dann hat Jesus noch die Ruhe weg. Und da kam mit Sicherheit die Frage auf, woher hat er das? Und ihre erste Antwort wird nicht gewesen sein, naja, er ist ja der Sohn Gottes. Ja, was willst du denn anderes erwarten? Denn das hatte er ja nicht auf der Stirn stehen. Er war erstmal ihr Meister, ihr Lehrer. Der hatte die Ruhe weg. Und dann haben sie ihn beobachtet. So stelle ich mir das vor und haben geguckt, okay, wo hat er das her? Ja, also wo zieht er das her? Und werden festgestellt haben, der geht immer mal weg und ist dann alleine, auch für eine längere Zeit, mal eine ganze Nacht. Und dann betet er. Also die Pharisäer beten auch. Und die Schriftgelehrten, die beten auch, das wissen wir. Die haben feste Gebete. Aber bei Jesus ist das irgendwie anders. Da ist mehr dran. Der lebt aus dem Gebet. Der zieht daraus seine Kraft. Also sagen sie zu ihm, Jesus, und das steht in Lukas 11, unter anderem gibt es noch mehr Stellen dafür. Und sie gehen auf ihn zu und sagen, Herr, lehre uns beten. Diesen Satz kennt ihr vielleicht. In der Menge-Übersetzung ist das noch ein bisschen anders übersetzt, nämlich, Herr, lehre uns ein Gebet. Die Jünger wollen erstmal nur wissen, gib uns mal was an die Hand, wie wir beten können. Von den Pharisäern und Schriftgelehrten kennen wir das. Die haben feste Gebete, sowas wie die Psalmen. Und die sind gut geschrieben und gut formuliert. Die haben sich bewährt über Jahre. Jesus, hast du auch sowas? So ein Gebet, was wir dann haben können. Ja. Jesus kommt der Bitte nach und er sagt ihnen das Vaterunser in einer, sag ich mal, gekürzten Version. Wenn ihr beten wollt, sagt er, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, unser auskömmliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der sich an uns verschuldet. Und führe uns nicht in Versuchung. Das Vaterunser, in gekürzter Version, aber so wie wir das kennen. Und dieses Vaterunser, würde ich mal sagen, das stecken wir uns mal als Ass in den Ärmel. Okay? Das ist ganz gut. Das Vaterunser kann man gut gebrauchen. Wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll, wenn einem die Worte fehlen, wenn man unsicher ist, wenn wir zusammen sind und ein Gebet beten wollen, wo wir uns einig sind, dann beten wir das Vaterunser. Aber man kann das Vaterunser auch so beten, dass man Zeile für Zeile betet und dann erstmal eine Pause lässt und erstmal ein bisschen drüber nachdenkt. Vater unser im Himmel. Und dann drüber nachdenkt, was heißt das eigentlich? Also, das Vaterunser ist unser Ass im Ärmel, okay? Packen wir mal beiseite. Denn Jesus macht weiter. Jesus kommt der Bitte nach, okay, alles klar, ich gebe euch ein Gebet, das Vaterunser. Aber er erzählt ihnen noch ein Gleichnis oder er macht ihnen nochmal deutlich, was Gebet noch ist. Denn Gebet ist viel mehr als nur ein Gebet auswendig zu lernen und im richtigen Moment aufzusagen. Jesus erzählt den Jüngern das Gleichnis vom bittenden Freund. Und er sagt ihnen, wer wird es seinem Freund nicht etwas geben, wenn der Mitternacht kommt? Und selbst wenn es in einer richtig ungünstigen Situation ist, ja, ihr liegt schon im Bett, alle sind versorgt und eigentlich es ist schon Ruhe, alle schlafen, ihr wollt jetzt die anderen nicht mehr wach machen. Ihr würdet eurem Freund doch noch was geben, sagt er, allein weil er da ist und weil er nervt. Weil man ihn ja nicht einfach wegschicken kann, den Freund. Und dann verschärft er das Bild vom Beten noch ein bisschen mehr und sagt, welcher Vater würde seine Kinder nicht versorgen, wenn sie ihn um irgendwas bitten? Wer würde nicht helfen als Vater, wenn das Kind sagt, hey, ich brauche ein Brot oder ich brauche ein Ei oder ich brauche dies und jenes? Wer würde nichts geben? Wer würde ihm dann irgendetwas Fieses geben? Jesus benutzt hier das Bild. Wer würde eine Schlange geben oder einen Stein geben statt einem Brot oder einem Ei? Völlig absurd. Also für die Leute damals schon absurd, für die Jünger. Für uns ist es immer noch absurd. Als Familie versorgt man sich, hilft man sich. Und ich habe im erweiterten Familienkreis selber diese Erfahrung gemacht, dass jemand mit dem Geld nicht umgehen konnte, das Geld falsch eingesetzt hat und alle gesagt haben, ey, gebt da kein Geld mehr rein. Aber es wurde trotzdem noch gegeben. Mit dem Zusatz, sei du mal Vater oder Mutter. Natürlich muss ich meinem Kind was geben. Selbst in solchen Situationen gibt man als Eltern noch was rein. Und das nimmt Jesus, um den Jüngern zu erklären, so funktioniert Beten. So ist Gott. Wenn ihr zu Gott kommt, denkt nicht daran, was ihr alles gemacht habt und was ihr vielleicht auch falsch gemacht habt und was weiß ich, oder wie ihr am besten beten könntet. Zu euren Eltern kommt ihr auch einfach, wenn ihr was braucht. Zu euren Freunden geht ihr einfach hin und bittet, wenn ihr irgendwas braucht. Und ihr hofft, dass ihr was bekommt. Und es funktioniert auch meistens. So ist das mit Gott. Gott reagiert auf uns. Er kann gar nicht anders. So sind die Bilder. Er will klar machen, du kannst jederzeit kommen, auch im ungünstigsten Falle. Und ich finde das gut, dass er das so erklärt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Gebet, wie soll ich sagen, falsch verstehen oder von der falschen Seite angehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ja so dieses Bild, Gebet ist ein Werkzeug. Das Bild habe ich selber schon verwendet, auch in der Predigt. Gebet ist ein Werkzeug, was wir in die Hand nehmen können. Und bei Gebet, da denken wir an, dass wir uns hinsetzen und dann sagen wir Gott alles, was wir brauchen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das gar nicht so gut hinhaut. Und ich glaube, dass dieses Bild dafür sorgt, dass wir dann ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn wir mal länger nicht gebetet haben. Haben wir ja gerade gehört, ne? Das passiert jedem von uns. Sarah, wo sitzt du? Sehe sie gerade nicht. Ach, im Jugendraum. Alles da. Ach, da, genau, sie winkt. Also, Sarah, ich kann dich beruhigen, das geht uns allen so. Sage ich jetzt mal so, das habe ich schon öfter gehört. Da ist man so, ach, ich habe schon lange nicht mehr gebetet. Aber Gebet ist nicht so ein Ding, was wir irgendwie erfüllen müssen. Gebet ist anders. Und zwar habe ich ein gutes Bild von jemandem, Johannes Reimer, der war letztes Jahr bei uns oder hat zumindest so einen Vortrag gehalten über Videochat. Und der hatte ein schönes Bild, wie er zum Glauben gekommen ist, wie ihm jemand den Glauben erklärt hat oder wie ihm jemand Gott erklärt hat. Und da dachte ich, das ist ein super Bild für Gebet. Nämlich, er hat gesagt, weißt du, dass jetzt in diesem Moment hier im Raum Nachrichten vorgelesen werden? Ist euch klar, dass jetzt gerade hier in diesem Raum Musik gemacht wird? Wusstet ihr nicht, ne? Wenn ich jetzt einen Radioempfänger hätte und den richtigen Sender einstellen würde, würde Musik rauskommen. Aus den Radiowellen, die hier drin sind. Und wenn ich einen anderen Sender einstellen würde, würden wir Nachrichten hören. Die sind jetzt hier. Jetzt sind diese Radiowellen da. Wir können sie nur nicht hören, weil wir keinen Radioempfänger in unserem Kopf haben. Das wäre echt besser so. Aber mit dem Radio würde das funktionieren. Mit Gott ist es genauso. Ich muss beim Beten nicht Gott, der irgendwo ist, irgendwie ansprechen und manchmal muss ich ein bisschen lauter reden und wenn er ein Gebet nicht erhört hat, dann habe ich nicht laut genug geredet oder nicht fromm genug geredet. Das ist Quatsch. Gott ist schon da. Wie die Radiowellen, die die ganze Zeit da sind, so ist Gott die ganze Zeit da. Und ich bin mir sicher, all das, was wir von Gott brauchen, um als Christen zu leben, ist bereits da. Die Frage ist nur, ob wir es empfangen, ob wir es hören. Und deswegen ist Gebet nicht, ach, du musst auch noch beten. Übrigens, denk mal dran, dass du regelmäßig betest. Das ist doch deine christliche Pflicht. Nein, umgedreht. Wenn du noch nicht gebetet hast, dann hast du dir selber was Schlechtes getan. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und beten ist nicht zuallererst, ja, jetzt lass dir mal was einfallen, was du betest. Ja, also jetzt formulier mal dein Gebet richtig. Nein. Gebet hat irgendwann auch mal was mit Reden zu tun. Gebet hat aber erst mal was mit Empfangen zu tun und mit Kontakt aufnehmen mit Gott. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Unser Empfangsgerät, was ist unser Empfangsgerät? Das ist der Heilige Geist. Jeder, der zu Jesus gehört, jeder Christ hat den Heiligen Geist und damit dieses Empfangsgerät. Und dann können wir das, was wir brauchen, den Trost, den Jesus versprochen hat im Heiligen Geist, die Freude, die Weisheit, von der Jakobus sagt, hey, wer keine Weisheit hat, wem es an Weisheit mangelt, der bete, der wird sie von Gott bekommen. Die Ermutigung, die Liebe, die Vergebung, das ist schon da. Wir müssen es nur empfangen. Und deswegen fand ich das vorhin gut, dass Sarah gesagt hat, wenn sie Musik macht, dann kann sie Gott begegnen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Viele können mit Musik Gott begegnen. Mit Singen oder mit Instrumenten spielen. Manche können über Kunst Gott begegnen. Manche begegnen Gott am besten in der Stille. Wenn sie still sind und Gott wirken lassen und versuchen zu hören, ob Gott redet. Und manche sogar über gesprochene Worte, wenn sie Gott sagen, was sie gerade beschäftigt und was ihnen gerade irgendwie durch den Kopf geht oder was ihnen gerade zu schaffen macht. Das ist Gebet. Zuerst Kontakt aufnehmen mit Gott, zuletzt reden. Geht auch, aber erstmal hören, empfangen, weil Gott schon da ist. Und ich habe noch drei Dinge, ich will es nicht zu lange machen, drei Dinge, die ich einfach noch mitgeben möchte daraus. Das erste, halt deinen Empfänger sauber. Wir haben den Empfänger, den Heiligen Geist, der uns verstehen lässt, was Gott sagt. der uns verstehen lässt, was wir in der Bibel lesen. Gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Denn das muss man so ehrlich schon mal sagen. Ja, das kann schon sein, dass wir den Heiligen Geist rausgeschmissen haben. Oder zumindest ziemlich weit zurückgedrängt haben, weil wir eigentlich unseren eigenen Stiefel machen wollen. Und dann ist es an der Zeit, vielleicht jetzt im Frühling, ist eine gute Gelegenheit, zu sagen, ich schmeiß mal die Sachen raus, die den Heiligen Geist behindern. Die Zeitfresser, die unnötigen Belastungen, die Schuld. Ich hau das alles raus. Und ich lade den Heiligen Geist ganz bewusst wieder in mein Leben ein. Also nicht so nach dem Motto, es wird schon von alleine passieren, sondern ich rede mit Gott, ich sage, hey, Herr, ich bitte dich, füll mich neu. Räum aus und lad den Heiligen Geist ein, Platz einzunehmen. Das Zweite, manchmal liegt es auch am Gerät, habe ich das überschrieben. Der eine oder andere von euch sagt vielleicht, ja, du hast schön reden, ja, Freude. Das ist mir noch nie passiert, wenn ich bete, dass ich irgendwie Freude bekommen habe. Und manchmal passiert mir das auch in der Seelsorge, ja, dass ich mit jemandem rede, der sagt, hey, das und das, ich habe das noch nicht empfunden, obwohl ich bete. Manchmal liegt es auch am Gerät, dann liegt es an uns. Es gibt, oder manchmal sind wir so geprägt, sind wir vielleicht so erzogen worden, dass uns das schwerfällt, uns zu freuen. Dass es uns schwerfällt, Lob anzunehmen. Ja, freu dich nicht so auffällig. Oder Lob macht überheblich, haben wir jetzt gerade in der Bibelstunde diskutiert. Ja, Lob macht überheblich. Wenn ich so geprägt bin, ja, was soll ich denn dann im Gebet die guten Worte Gottes hören? Das fällt mir natürlich schwer. Da ist das Gerät falsch kalibriert. Da ist das Einzige, was ich machen kann, ist, Gott genau das zu sagen und mit ihm gemeinsam kleine Schritte zu gehen. Dass es wieder wird, dass ich das wieder empfangen kann, dass ich mich stückweise verändere. Und das Dritte und Letzte, nimm es ernst und geh damit um. Klingt ein bisschen komisch. Viele Christen machen die eindrücklichsten Gebetserfahrungen mit Gott in Krisenzeiten. Wenn es knapp ist, wenn sie hilflos sind, uns beeindrucken die wundersamen Berichte von verfolgten Christen, was die erleben, was die mit Gott alles, was da alles passiert, ist der Wahnsinn. Wir staunen über die Standhaftigkeit von bedrängten Christen, die im Knast sitzen, irgendwo für ihren Glauben. Man wundert sich über die tiefe Frömmigkeit der amerikanischen Sklaven, die unter miesesten Bedingungen arbeiten mussten. Woher kommt das? Und die haben auch noch die Gospel-Songs geschrieben, die so schön und so fröhlich sind. Wie kann denn das sein? Das liegt wahrscheinlich daran, dass in den Situationen, wo es ernst wird und wo wir keine andere Hilfe mehr haben, da sind wir am ehrlichsten zu Gott. Da ist kein Raum mehr für irgendwelche Floskeln, für irgendwas Gelerntes oder für irgendwelche Umschreibungen oder so. Da bin ich grundehrlich. Da gibt es sowieso nichts mehr zu verlieren, also kann ich Gott auch alles sagen. Und Jakobus wusste schon, das Gebet eines Gerechten besitzt große Kraft, wenn es ernstlich ist. Und deswegen kann ich uns, und das sage ich jetzt an der Stelle auch nochmal dazu, ja, also nur weil ich hier vorne stehe und predige, heißt das nicht, dass ich in dem Ganzen den Platin Award habe, sondern ich bin genauso am Kämpfen, bin genauso daran, muss mich selber ermutigen, ja. Aber ich kann uns nur einladen, lasst uns so ehrlich und so ernst beten, wie es nur geht. Lasst uns Gott so ernst nehmen, wie es nur geht. Weil Gott nimmt dich ernst, schon die ganze Zeit. Er auch in deinem ganzen Mist, den du hast. Nimmt er dich mehr ernst, als du es dir vielleicht vorstellst. Lasst uns dieses großartige Geschenk, diese unfassbare Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen. Gott ist schon da, mit all dem, was du brauchst, um Christ als Christ zu leben. Nimm Kontakt auf und lass es dir schenken, lass es dir geben. Lasst uns ernstlich auf Empfang gehen, den Heiligen Geist neu einladen und uns das schenken lassen, was es braucht, um als Kinder Gottes zu leben. Amen.